Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. Oh, 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für Win Today Football O'Clock und es ist endlich wieder Zeit für eine reguläre Folge von Win Today Football O'Clock. Natürlich mit Bernhard Zajkowicz, natürlich nach dem kleinen, aber feinen Football O'Clock on Tour in Frankfurt. Bernhard, immer wieder schön, dich in der Win Today Football O'Clock Leitung zu haben. Immer wieder schön, dich zu sehen. Und auch mit dir über Football zu plaudern.
Servus, ich freue mich auch.
Wie geht's dir, Bernhard?
Mir geht's gut. Könnte natürlich besser sein nach dem Wochenende, aber mir persönlich geht's gut. Ich hatte eine gute Woche Training. Ich darf diese Woche die Nummer 40 tragen von Pat Tillman. Das ist bei uns dieses Jahr irgendwie so eine Sache, so dass die besten Scout-Team-Spieler wird halt jede Woche einer gewählt und das bin jetzt ich für die kommende Woche und ja, also persönlich geht's mir gut und ja.
Große Ehre, freut mich sehr für dich und würde vorschlagen, wir plaudern gleich ein klein wenig über das, was sich gestern ereignet hat, von und mit den
die Arizona Cardinals.
Die Arizona Cardinals, wie immer der erste Themenblock, das erste Themensegment in unserer kleinen Rundschau, wenn man denn so will. Das Spiel gegen Houston natürlich nicht ganz so verlaufen, wie sich das die Cardinals vorgestellt hatten. Einmal mehr ist man in Führung gelegen, einmal mehr hat man diese Führung dann auch nicht halten können. Einmal mehr ist man als Verlierer vom Platz gegangen, 16-21 aus Sicht der Arizona Cardinals stand es dann. Am Ende, wie hast du die Partie miterlebt? Wie blickst du auf die Partie zurück?
Also im Großen und Ganzen denke ich, dass wir in der Offense einfach nicht genug gemacht haben oder zu langsam gestartet sind, obwohl wir eigentlich gleich am Anfang diesen langen Touchdown mit Rondell Moore hatten, wo ich mir persönlich eigentlich gedacht habe, jawohl, weißt du, es läuft so, aber irgendwie hat es dann eben doch nicht so gepasst. CJ Stroud hat einfach ein Mörder-Game, vor allem in der ersten Halbzeit gehabt und es waren einfach zu wenig Plays auf der Seite von der Offense. Die Defense hat ihr Bestes gegeben, hat, glaube ich, 3 Picks gehabt oder 3 Turnovers zumindest. Also die haben auf jeden Fall ein gutes Spiel gespielt, auch auf Seiten der Defense einige Sachen nicht so funktioniert haben, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Also sie hatten viel zu viele Explosive Plays. Ich glaube, heute haben wir darüber geredet, es waren irgendwie über 12 oder 13 Explosive Plays. Und das ist nicht gut genug quasi, aber sie haben uns im Spiel gehalten und wir hatten am Ende, wie so oft diese Saison schon, dann auch die Chance, quasi das Spiel zu gewinnen. Aber hat dann im Endeffekt leider nicht gereicht und eine große Sache, die wahrscheinlich auch dazu gehört. Ich glaube, wir haben 4-mal den 4. Versuch ausgespielt und 4-mal nicht bekommen. Und wenn man so drüber nachdenkt, dass wir trotzdem noch so knapp im Spiel waren, das zeigt auf jeden Fall, dass die Defense da wirklich ein gutes Spiel hatte in meinen Augen. Wenn man 0-4 geht bei 4. Versuchen, dann ist es meistens kein gutes Zeichen und ja, war ein schweres Spiel, aber im Endeffekt hatten wir am Ende den Ball in der Hand und hätten gewinnen können und es hat halt leider nicht geklappt.
Lass uns vielleicht bei ein paar positiven Dingen bleiben und wahrscheinlich wenig positiver ist als dieser wunderbare Touchdown-Pass von Kyler Murray in Richtung Rondell Moore. Noch dazu zum Auftakt der Partie so quasi als Tonesetter. Wie geht's dir, dann auch wieder diesen Deep Pass von Kyler Murray zu sehen? Was geht dir da, oder wie sehr geht einem da das Herz auf, wenn man dann diesen Pass, auch diesen Catch sieht?
Das ist super. Also zwei Sachen. Also erstens, ist mir persönlich vorgekommen, eigentlich die ganze Saison, wo der Karl halt nicht da war, dass uns das irgendwie gefehlt hat im Spiel in der Offense. Diese tiefen Bälle, wo sich die Defense dann auch wirklich, wo sie halt Angst hat, solche Bälle zu kassieren, weil jedes Team schaut natürlich die Spiele an, die wir hatten, und wenn da einfach keine tiefen Bälle drauf sind oder tiefe Completions, dann muss man das natürlich nicht so hart verteidigen und dann stellt man halt mehr Leute in die Box oder die Safeties droppen nicht so tief. Und ja, obwohl wir so viel Speed auf Receiver und auch auf Tight End haben, war das irgendwie kein großer Teil von unserer Offense. Deshalb fand ich das auf jeden Fall gut zu sehen und wichtig zu sehen. Und der zweite Punkt halt einfach für den Carlo, freut mich, dass natürlich der kommt zurück und es gibt ganz viele Fragezeichen, die auch legitim sind. Ich meine, wenn man von so einer schweren Verletzung zurückkommt, dann spielt das natürlich eine große Rolle im Kopf von dem Spieler und steigt er in den Wurf rein oder läuft er dann lieber schnell aus der Pocket raus, weil er Angst hat, dass ihm irgendwer ins Knie fällt oder solche Sachen. Und ja, deshalb fand ich das schön zu sehen. Leider hätten wir halt mehr von diesen Plays gebraucht im Endeffekt. Aber ja, in dem Moment war auf jeden Fall super zu sehen und auch wichtig für die Offense, dass wir halt solche Plays machen, wenn wir schon Spieler haben, die das Potenzial haben, solche Plays eigentlich jede Woche zu machen.
Kyler Murray ist ein guter Stichpunkt. Wie war er die letzten beiden Wochen, wo er dann auch wieder gestartet hat? Ist das same old Kyler oder ist da schon auch noch ein bisschen Anspannung mit dabei, weil eben schwere Verletzung, von der er zurückkommt, von der er sich erholen musste, lange nicht gestartet? Wie war er drauf?
Gut, also wie es jetzt wirklich in seinem Kopf abgeht, weiß ich jetzt nicht. Also das ist natürlich, er weiß, dass er der Leader von diesem Team ist und zumindest von dieser Offense ist und dann behält man natürlich solche negativen Sachen eher für sich selber. Ich bin mir sicher, dass er noch irgendwelche Zweifel in seinem Kopf hat und noch reinkommen muss, was auch, wie gesagt, verständlich ist. Ich meine, das ist jetzt sein zweites Spiel. Aber ich glaube, er kommt in einen Rhythmus rein und so beim Training, glaube ich, fühlt er sich eigentlich sehr selbstbewusst mit den Plays, die wir spielen, mit der Offense, die wir laufen. Man merkt aber auch, dass auf der Coaches-Seite noch so ein bisschen experimentiert wird. Okay, wie wollen wir unsere Offense jetzt genau einstellen, dass wir mit dem Kyler bestmöglich spielen können, weil er einfach ein ganz anderer Quarterback ist, als was man normalerweise so in der NFL sieht. Deshalb ist das auch was Neues für die und ja, aber ich glaube, er ist selbstbewusst, er ist zufrieden, wie er jetzt gerade drauf ist. Und vor seinem ersten Start habe ich ihn gefragt, eben wegen dem mentalen, so, ob er noch dran denkt oder eh nicht. Und da hat er natürlich gesagt, nein, gar nicht. Ich fühle mich zu 100% bereit. Deshalb nehmen wir das mal so und gehen wir mal davon aus, dass das die Wahrheit ist und er gar keine Hintergedanken hat. Deshalb ja, hoffe ich, dass er halt nächste Woche noch einen Schritt in die richtige Richtung machen kann, weil es gab schon einige Bälle, wo man sich gedacht hat, das hätte jetzt besser sein können oder den hätte er vielleicht vor einem Jahr nicht so geworfen. Deshalb so ganz drinnen ist er sicher noch nicht. Aber das ist immer dasselbe. Umso mehr Raps und umso mehr Spielzeit er hat, umso mehr wird er da wieder reinfinden und zum alten Kyler Murray unter Anführungszeichen werden. Und ja, dann hat man vielleicht auch mal diese 4-5 Punkte mehr, um dann eben den Sieg nach Hause zu bringen.
Die Cardinals stehen aktuell bei 2-9 und treffen am kommenden Sonntag zu Hause auf die Los Angeles Rams. Die stehen bei 4-6 und gestern ein Come-from-behind-Victory gegen die Seattle Seahawks gefeiert. Inwieweit erwartet man sich von den Rams und die Playoff-Chancen der Cardinals, die sind mittlerweile nur noch verschwindend gering und wird auch vermutlich eher weniger Postseason-Football in Glendale auch geben. Aber inwieweit erwartet man sich von den Los Angeles Rams mit 4-6 in einer NFC, wo noch viel möglich ist, Desperation-Football?
Ja, natürlich, das erwarten wir uns. Auf jeden Fall, abgesehen davon, glaube ich, dass in einer Liga wie der NFL wahrscheinlich nie Spiele gibt, wo einfach ein Team sagt, okay, ist eh egal. Deshalb glaube ich auf jeden Fall, dass wir ihren besten Football zu sehen bekommen und sie erwarten sich sicher auch, dass sie von uns unseren besten Football zu sehen bekommen. Deshalb glaube ich auf jeden Fall, dass es ein gutes Matchup wird und so wie du gesagt hast, bei uns in der Division ist noch nicht so wirklich fix und das war ein huge Win für die Rams, deshalb die haben sicher ein bisschen bisschen Steam hinter sich quasi so und fühlen sich gut. Und ja, deshalb bin gespannt auf jeden Fall auf das Matchup und wie wir es sehen, wie wir tun.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, freue mich auch auf dieses Spiel. Das gibt es dann am kommenden Sonntag im späten europäischen Fenster zu sehen über den Game Pass und natürlich auch hierzulande überall. Würde vorschlagen, wir machen gleich weiter und widmen uns unserem Deep Dive der Woche.
Das Thema der Woche.
Wir haben diesmal ein klein wenig intern gesprochen untereinander, was denn ein spannendes Thema sein könnte und vielleicht auch aufbauend auf dem, was wir vor ein paar Wochen schon besprechen durften, dem Gameplan Install und das Ganze gepaart mit dem Route Tree sind wir jetzt bei etwas angelangt, das ich persönlich hochinteressant finde, wo wahrscheinlich eine Folge nicht ausreicht, um auch in der nötigen Tiefe darüber zu sprechen. Wir wollen heute ein klein wenig über die Play Calls parlieren und all das, was dieses riesige Thema umgibt und würde mal meinen, das beginnt eigentlich mit dem Playbook, wo die Plays drinnen sind, die dann gecallt werden können. Deswegen fangen wir auch gleich mal dort an. Wie umfangreich, wie groß ist denn das Cardinals Playbook?
Ich glaube, also aus Erfahrung denke ich, dass man da immer ein bisschen unterscheiden muss zwischen was ist in einer Game Week im Playbook und was ist am Anfang vom Trainingscamp im Playbook. Was ich damit meine, ist am Anfang vom Trainingscamp zum Beispiel, da haben wir wahrscheinlich 20, 30 Formations, 80 bis 100 Passplays, 20 bis 30 Runplays, also sehr, sehr viel. Und dann in einer Game Week zum Beispiel, da hast du dann vielleicht 30 bis 40 Passplays, 10 Runplays, 10, 15 Formations und Motions, die du halt spielen willst. Einfach aus dem Grund, weil man halt in einer Game Week nur 3 Trainings hat und man muss das natürlich gut genug üben, dass jeder on the same page ist. Und im Trainingscamp hat man einfach viel mehr Trainingszeit, bevor man wirklich in ein Spiel geht und wo sie halt auch schauen wollen, okay, wir werfen das jetzt alles auf die Spieler drauf, wer lernt am besten, wer merkt sich das gut und wer kann das dann auch gut exekutieren. Deshalb, ja, und über die Game Weeks dann natürlich werden andere Teile vom Playbook rausgezogen, je nachdem, gegen wen man spielt und je nachdem, was man denkt, was diese Woche eben gut sein könnte. Deshalb über die ganze Saison wird natürlich alles verwendet, was man übt. Wäre sonst doch irgendwie blöd, wenn man Sachen übt, die man dann nie spielt in der Saison. Aber ja, so ein Game Week Game Plan ist ein bisschen anders oder Game Week Playbook ist ein bisschen anders als das generelle Playbook.
Dann lass uns aber mal zurückspringen ins Training Camp. Es gibt erstmals das Playbook. Es gibt die vielen verschiedenen Formationen, die vielen verschiedenen Plays daraus. Wie overwhelming ist das, das lernen zu müssen, das zu memorisieren?
Ja, am Anfang natürlich immer sehr. Es ist, ich weiß nicht, wenn man für irgendeinen Test übt und man nimmt das Buch das erste Mal in die Hand und man sagt, man kann zu nichts irgendwie eine Verbindung herbeiführen und denkt sich, okay, das ist eine andere Sprache und was bedeutet das, was heißt das, was passiert, wenn wir eine Motion aus dem Play spielen. Diese ganzen Fragen, die lassen es dann natürlich erscheinen, als ob man genau gar nichts über Football weiß und alles ist neu und ich werde das nie lernen können, aber umso mehr man dann eben in dem System spielt und umso mehr man dann diese Sprache hört, umso leichter wird es dann natürlich und nach 2-3 Wochen ergibt alles dann zumindest mal so viel Sinn, dass man sagt, okay, ich verstehe mal die Basics jetzt davon und ich verstehe, wie wir unsere Plays callen und was unsere Checks sind oder wie wir Sachen checken. Sprich, es wird dann alles leichter zu verstehen, was dann noch oben drauf kommt. Und ich glaube, das ist auch der Plan oder das Ziel vom Trainingscamp, dass die Leute zumindest mal verstehen, wie man in dieser Offense redet, wie man kommuniziert, so dass dann eben jeder on the same page ist, wenn man irgendwelche Änderungen machen muss im Laufe der Saison.
Wie krass anders ist die Sprache der Offense zwischen Cliff Kingsbury und jetzt Drew Petzing?
Ja, sehr. Also beim Cliff kann ich mich noch genau erinnern, als ich eben von Österreich dahergekommen bin und alle waren, ja, jetzt dein erstes NFL-Playbook und das wird so schwer und Dings. Und dann war es aber im Endeffekt, also die Sprache, die der Cliff Kingsbury verwendet hat, war sehr, sehr ähnlich, wie was wir in Wien verwendet haben, also so College-Style-mäßig. Natürlich hat das Curl-Konzept anders geheißen als in Wien. Es waren andere Namen für das alles, aber wie er die Plays gecallt hat, waren einfach sehr, sehr ähnlich. Also einfach, okay, wir spielen sowieso fast alles aus der Gun, aus der Shotgun. Also der Quarterback ist 5 Yards hinterm Center. Sprich, da muss man gar nichts dazu sagen. Das heißt, es war Formation, dann eventuell eben die Motion, die Protection und dann das Play selber. Und es war genau wie in Wien, dass man eben eine Seite gecallt hat und dann die andere. Und jetzt dieses Jahr ist es eben ganz anders, wo Receiver getaggt werden. Also wir als Tight End, wir sind die Ys, also Y. Und voll oft gibt es dann eben Play Calls. Ich kann dann vielleicht eher ein Beispiel raussuchen, wo dann eben, okay, Formation, Trips Right. Und dann statt ein Konzept zu callen, callt man dann das Konzept und dann Y flat oder was auch immer. Und das bewirkt dann natürlich, dass die Play-Calls sehr, sehr lang werden können. Sprich, es ist wirklich so eine Sprache und nicht so wie die Jahre davor, wo man einfach sagt, okay, ihr stellt euch so auf, wir protecten das Play so und so und das läuft hier. Das war das, was ich gewohnt war. Und dieses Jahr ist es eben mehr so ein, okay, hier ist die Formation und dann will ich, dass der Tight End das macht, der Outside Receiver das macht, der Fullback macht das. Und es ist einfach viel mehr Wörter quasi in einem Play-Call. Aber wenn man es versteht, denke ich, ist es lückensicherer, weil es weniger Raum für Interpretation gibt, weil wenn im Play-Call steht oder gesagt wird, okay, Tight End, du machst das, dann machst du das. Also da gibt es keinen If, End or Buts, sondern das ist dann halt einfach so.
Wie funktioniert dieser Play-Call? Also wird der, was heißt wird der? Wird wahrscheinlich von Drew Petzing an der Seitenlinie als Playcaller über den Helm, den Quarterback reingegeben. Wird wahrscheinlich auch im Training nicht anders sein. Jetzt stehst du im Huddle und hörst aufmerksam zu und versuchst zu memorisieren, okay, wo jetzt, wie, was und dergleichen. Nimm uns mal mit in einen Huddle. Du kriegst einen Playcall durchgesagt. Wie funktioniert dieses Prozedere? Wie geht's da auch anderen Spielern damit? Blickst du da öfters nicht in fragende Gesichter oder ist jedem sofort klar, was zu tun ist? Oder gibt's da öfters nicht vielleicht auch Spieler, die dann sagen, hey, Achtung, du musst jetzt das hier machen?
Passiert ab und zu, aber normalerweise in einem Spiel weiß eigentlich jeder sehr genau, was er tun muss, weil, wie gesagt, das Playbook nicht ganz so groß ist wie das eigentliche Playbook. Sprich, es gibt dann zum Beispiel diese Woche hatten wir ein Play, was wir aus einer Formation gespielt haben, wo wir nur dieses eine Play draus spielen. Sprich, dann hätte sich der Kyler rein theoretisch doch in dieses Huddle stellen können und die Formation sagen können. Und das ist alles, was wir gebraucht haben, weil sobald wir die Formation gehört haben, wussten wir, okay, ich laufe ein Dig. Und jeder andere Spieler rein theoretisch hätte es auch genauso wissen können. Natürlich sagt man trotzdem den ganzen Play Call, aber normalerweise soll es eigentlich keine Fragen mehr beim Spiel selber dann geben, weil man es einfach schon so oft gerappt hat. Wo es manchmal dann kritisch werden könnte, ist zum Beispiel, wenn man ein Play hat, wo ein Can oder ein Alert, also wo man zwei Plays quasi im Huddle sagt und dann je nachdem, was die Defense präsentiert, kann man sich dazu entscheiden, als Quarterback das zweite Play zu spielen, wo man dann eben sagt, hey, nein, wir spielen doch das andere. Und da passiert dann öfter mal, dass man eben sagen muss, okay, wie machen wir das jetzt? Weil da ist dann meistens, da hat man dann 2 oder 3 Sekunden Zeit zu sagen, okay, ich block den und du blockst den. Und da wird es dann oft mal stressig, weil nicht wirklich Zeit ist zu sagen, nein, wir machen das doch so. Also da ist dann oft mal stressig oder passiert, dass jemand was Falsches macht. Aber so bei einem Straight-Up-Play-Call normalerweise eigentlich keine Fragen.
Soweit du das beurteilen kannst. Und dieser Saison gab es dann doch ein paar unterschiedliche Play-Caller bei den Cardinals im Huddle. Einerseits mit Josh Dobbs, mittlerweile nach Minnesota transferiert, der die Offense wie alle anderen auch im Sommer komplett neu lernen musste. Und weil er auch erst spät ins Camp gekommen ist, wirklich von Null begonnen hatte. Dann Clayton Tune, der auch schon Starter war und jetzt eben Kyler Murray, der wieder übernommen hat. Merkt man bei Kyler Murray als QB1 auch, dass er die Offense und die Art und Weise, wie er Plays durchgibt, besser gemeistert hat als andere? Oder gibt es keine Unterschiede zwischen den drei Quarterbacks?
Was man beim Kyler wissen muss, und das ist leider auch ein Kritikpunkt an ihm von den Medien oder halt von außen, aber auch von intern, ist erstens, er hat nicht das allerlauteste Organ von Natur aus. Sprich, manchmal ist es einfach schwer, ihn zu verstehen. Also nicht, weil er Sachen nicht sagt oder weil er nicht kommuniziert, sondern es ist manchmal einfach schwer, ihn zu verstehen. Zum Beispiel oder gerade in Spielen wie jetzt eben vergangenes Spiel, Auswärtsspiel, es ist laut. Also das ist ein Unterschied zwischen den Quarterbacks. Und dann eine weitere Sache ist, dass er oft sehr so nonchalant mit den Sachen ist. Also er sagt einmal, schaut dich halb an und dann weißt du nicht ganz, hat er das jetzt zu mir gesagt? Oder also man muss oft wirklich on point sein mit dem Kyler, weil er das manchmal so nebenher macht, obwohl es gerade was Wichtiges ist, was er dir sagt. Also da muss man auf jeden Fall on point sein, dass man das dann umsetzen kann auch. Aber sonst gibt es da eigentlich weniger Unterschiede, weil er kriegt so wie jeder andere Quarterback das Play in den Headset und übergibt es dann quasi genauso wieder. Der einzige Unterschied vielleicht ist, dass der Dobbs, der war ein Quarterback, der während der OC ihm das Play noch ins Ohr gesagt hat, hat er schon repeated, also der hat ihm das Play noch gesagt und er hat simultan das Play wiedergegeben und der Kyler zum Beispiel, der hört sich das ganze Ding an und dann sagt das aber macht für uns Spieler jetzt nicht wirklich einen Unterschied.
Du hast schon klein wenig angedeutet, wie das alles funktioniert und was vielleicht auch so allgemeingültige Codes sind. Trips, versteht man, ist dann irgendwo Trips Bunch, why in diesem Fall auch bei Drew Petzing in der Offense der Tight End. Aber was sind noch andere so, ich nenne es jetzt mal allgemeingültige Codes innerhalb eines Play Calls, die wahrscheinlich auch von anderen Teams verwendet werden?
Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber kann ich nur vergleichen mit, was ich beim Cliff hatte. Und also ich denke auf jeden Fall der Snap Count. Also wie man ihn dann an der Line of Scrimmage sagt, also wie der Quarterback dann sagt, ob er jetzt White 80, was auch immer sagt, oder die Rams zum Beispiel, die sagen Turbo Setup, also da gibt es schon Unterschiede, wie sie es dann im Endeffekt sagen, aber im Huddle eben dieses On-2, On-1, On-the-Alpha oder diese Sachen, die sind letztes Jahr genauso gewesen wie jetzt. Dann du hast es schon angesprochen, Formations sind eigentlich sehr, sehr generell gehalten. Natürlich, sobald man dann in so bisschen speziellere Formations kommt, zum Beispiel, wenn man will, wir sind in Trips, also 3 by 1, 3 Receiver rechts, einer links. Normalerweise ist dann der Tight End immer auf der Line of Scrimmage, einfach wegen dem Speed Ratio. Und in unserer Offense zum Beispiel würden wir dann sagen, Trips right off, wenn wir wollen, dass der off the line of scrimmage ist. Und letztes Jahr war es dann Trout. Also so kleine Unterschiede gibt es da sicher, aber generell gesprochen sind, glaube ich, die Formations ziemlich ähnlich überall. Also ich glaube, jedes Team hat eine Formation, die Trips heißt und eine, die Double heißt und eine, die I-Right heißt oder wie immer. Also ich glaube, da gibt es sehr ähnliche. Dann könnte ich mir noch vorstellen, dass die Motions ziemlich ähnlich sind. Egal, ob es jetzt H-Left ist, wenn man will, dass der H nach links kommt, oder Orbit oder Fly oder solche Sachen. Die heißen, glaube ich, auch ziemlich gleich überall. Aber ich glaube, da hört sich dann auch schon wieder auf. Außer man hat einen Coach aus demselben Coaching-Tree, weil so wie ich es bis jetzt mitbekommen habe, übernehmen die Coaches einfach das, was sie ihr Leben lang schon selber gecoacht bekommen haben und coachen schon die ganze Zeit. Da ändern sie nicht wirklich viel an der Sprache. Und ja, das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass alle Coaches, die beim Belichick waren, genau dieselbe Verbiage haben. Und ja.
Ich möchte jetzt nicht, dass du Cardinals Geheimnisse hier bei Winter Day Football O'Clock dann auch raushaust, aber vielleicht dann trotzdem ein klein wenig ins Nähkästchen blicken lässt, und möchte da zurückgehen auf die Ärger Cliff Kingsbury, die ja nicht mehr ist, und vielleicht ein Playcall einfach mal, um zu illustrieren, was da alles drinnen stecken kann. Erinnerst du dich an einen Playcall, an irgendeinen Code, der spannend ist, der auch Mehrwerte hat, der exemplarisch dafür stehen kann, wie vielleicht Playcall funktioniert, wie komplex eine Offense auch sein kann, irgendwas, das du den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, um das mal zu illustrieren?
Willst du einen komplizierten oder willst du einen leichten?
Ja, gib mal einen komplizierten, natürlich.
Okay, also dann fange ich mal an. Und ich glaube, das ist ein sehr langer, aber ich glaube, da kann man recht viel erklären. Also ist vielleicht ganz gut. Ich sage einfach mal das ganze Play, so wie es der Kyle jetzt eben sagen würde. Also man fängt immer an mit dem Cadence. Man würde sagen on one, jetzt mal für das Beispiel, on one. Und dann wird er sagen, see hustle to frozen left, nasty, pass 16 stutter, solid, see hope, can to 18 box. On one, ready break. Und dann gehen wir.
Jesus, okay. Ich hab am Anfang noch versucht mitzuschreiben.
Ja, voll. Also das ist oft, also, und das ist das im Trainingscamp passiert das öfter, wenn man mal hängen bleibt bei so einem Ding, wo man zum Beispiel jetzt in dem Beispiel sagen wird, see hustle to frozen left, und dann sagt, was ist frozen left nochmal? Und dann drüber nachdenkt, dann hat man eigentlich schon verloren, weil dann verpasst man den Rest. Also da muss man wirklich irgendwie so ein bisschen on point sein, dass man das Ganze hört. Okay, also ich erkläre, on one easy, einfach der Ball wird aufs erste Set go oder Set hard gesnappt. Dann see hustle to frozen left. Das ist frozen left nasty. Das ist quasi unsere Formation. Und wenn immer wir eine Motion vor der Formation sagen, dann ist es ein Shift. Sprich, er geht von einem Punkt zum anderen Punkt und bleibt dort stehen. Eine Motion zum Beispiel wäre dann see fly, da wird er in den Motion schicken, aber der wird nie stehen bleiben, sondern der sprintet von rechts zum Beispiel nach links und irgendwann kommt das Go. Also eben see hustle to frozen left, in dem Fall wäre jetzt, dass er von links nach rechts geht. Also wir würden von einem 3x1 am Anfang, 3 Receiver links, zu 2 Receiver links und 2 rechts gehen. Wo die Defense natürlich irgendwelche Checks dann machen müsste, und das versucht man halt eben zu, halt eben auszunutzen als Offense. Das Nasty sagt nur einem Typen eigentlich was, und zwar dem C, dass er nasty ist, also bisschen enger zur Formation, bisschen enger zum Ball, anstatt spread out bei den Nummern. Dann immer wenn wir, also alle unsere Runs zum Beispiel sind Nummern. Also 16 Starter Solid wäre ein Run bei uns, aber sobald Pass 16 ist es halt ein Pass und die O-Line blockt Aber genauso wie den Run, deswegen muss man den Run dazu callen, dass sie wissen, okay, wie blocken wir das? Aber sie wissen, dass sie nicht über die Line of Scrimmage gehen halt zum Beispiel, weil es halt ein Pass ist. Und dann C-Hope in dem Fall ist das ganze Konzept. Also da wissen wir, also bei uns ist es so, wir haben ein Konzept und wir müssen aber immer irgendwen dazu taggen. In dem Fall eben der C, dass wir wissen, okay, der Typ läuft diese Route bei dem Konzept und alle anderen wissen dann aber automatisch, was sie laufen. Also man könnte auch sagen Y-Hope, dann müsste der C halt wissen, okay, jetzt läuft der die Hope-Route, ich habe jetzt das. Und dann der letzte Teil davon, der ist kurz, ist Can zu A-Team Box. Das ist das, was ich vor kurz angesprochen habe. Wenn die Defense uns zum Beispiel einen Too-High-Look gibt, also ist super, super optimal dagegen, Routen zu laufen, weil sie zwei tief haben, dann würden wir A-Team Box spielen, was ein Run ist. Und ja, wir sind gut aufgestellt, weil in der Frozen Left Formation, da sind drei Titans drin, sprich, wir haben große Big Dudes drinnen. Und wenn sie dann zwei Safeties drinnen haben, dann haben wir rein theoretisch die Advantage. Und dann laufen wir natürlich lieber den Ball, als wie ihn tief zu werfen zu den Safeties. Ja, voll. Das ist quasi so ein Call. Bevor jetzt sich jeder denkt, oha, urschlimm, dann sage ich noch einen kürzeren. Das wäre zum Beispiel Gun Trips Right, 3-Jet Baker. Also das ist sehr viel humaner. Da ist einfach die Formation, die Protection und dann das Konzept. Und jeder weiß, was er tun muss.
Ich darf American Football seit über 20 Jahren verfolgen und immer wieder neue Dinge über diesen wunderbaren Sport lernen. Habe jetzt einfach nur mit offenem Mund zugehört und mir gedacht, holy fuck, das ist echt noch viel komplexer als ohnehin schon immer gewusst, gedacht. Das ist nicht ohne. Aber ich glaube, wir werden dem Ganzen sicher nochmal ein Kapitel widmen hier bei Winter Day Football O'Clock.
Als lustige Side Note vielleicht, in diesen ganzen, also diese ganzen Concepts und so, das sind meistens so Familien. Also zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir jetzt, Mesh-Concepts sind alles Eishockeyspieler oder was auch immer. Und daheim hatten wir dann halt immer irgendwelche Eselsbrücken, die wir halt alle kannten, aber hier in Amerika, das sind dann lauter so Namen, wo ich genau null Verbindung dazu habe, weil es aus irgendeinem Film ist oder was ich halt nicht gesehen habe. Und deshalb ist das immer ganz lustig für mich zu lernen, weil immer wenn ich dann mit anderen rede, dann sagen die, ja, ist doch eh ganz logisch, das ist dieselbe, keine Ahnung, Filmreihe oder was auch immer. Und ich so, nein, gar nicht, das ist einfach nur ein Wort für mich und das ist ganz, ganz witzig so beim Lernen.
Okay, welche Filmreihe musstest du aufholen, um dann bestimmte Play-Konzepte und Play-Calls zu verstehen?
Filmreihe keine. Ich musste mich mit NBA und dann MLB-Mannschaften beschäftigen. Und MLB-Legenden.
Okay, das stellen wir dann tatsächlich relativ schwierig vor. Bevor es noch komplizierter wird, vielleicht wieder etwas, um Dinge runterzubrechen. Und das geht dann auch in die Richtung, dass es natürlich jedes Jahr Wechsel in der NFL gibt, über Free Agency, über Trades. Und gerade dieser Tage war es relativ spannend, weil die Seattle Seahawks Brett Rippon unter Vertrag genommen hatten. Der war gestern auch am Feld im SoFi Stadium als Practice Squad Quarterback der Seattle Seahawks. Und ein paar Wochen vorher hat er noch für die Los Angeles Rams ein Spiel gestartet. Natürlich war das Kalkül klar, den und sein Gehirn ein klein wenig zu melken, was die denn machen könnten. Passiert das auch bei den Cardinals, dass dann quasi betriebsfremde Spieler, die in der Free Agency oder via Trade dahergekommen sind, erstmal dann auch abgeklopft werden auf das, was sie woanders gelernt hatten, woanders gesehen haben, um es dann potenziell auch gegen diese Mannschaft einzusetzen?
Ja, zu 100%. Also selbst in unseren Special Teams werden dann Sachen abgefragt, wie die Returns coachen oder was auch immer. Auf jeden Fall. Also in Defense und Offense auf jeden Fall. Und eben, wie gesagt, selbst im Special Team passiert ist. Und ich glaube, dass das eben auch eine, nicht Fähigkeit, aber ein Punkt ist, den die Veteranen quasi preiswert machen, weil die einfach schon in so viel Buildings waren und so viele Coaches quasi das Coaching genießen durften. Und natürlich dann, hey, wir spielen diese Woche gegen die Browns oder was auch immer. Du hast mal ein Jahr für die gespielt, die Coaches sind noch dieselben. Sag mal so, was die denken bei 3. und 7 oder an was du dich halt noch erinnern kannst. Also ja, das passiert auf jeden Fall. Und ganz kurz noch, um drauf einzugehen, bei dem Spiel Rams gegen Dings, Seahawks, über die Entscheidung, dass Geno Smith, ich weiß, der war verletzt ein bisschen, aber anscheinend war er dann irgendwie wieder ready. Also ich habe gesehen, dass er mit dem Helm am Kopf gestanden ist und so, und sie wollten ihn auf keinen Fall reingeben, aber dann im Game-Winning Drive haben sie ihn doch wieder reingegeben. Und dann hat er sie sogar in Field Goal Range gebracht und sie haben dann zwar verkickt, aber interessante Entscheidung irgendwie von Pete Carroll, fand ich. Aber ja, vielleicht ganz gut, dass der andere ein bisschen Playtime bekommen hat.
Wenn wir noch ein klein wenig bei dieser Kommunikation auch bleiben zwischen Playcaller und Quarterback, wie funktioniert das genau? Ist das immer über den Speaker im Helm und das Headset, oder ist das im Training anders als im Spiel? Wie muss man sich das vorstellen?
Also im Training hat er denselben Helm an und auch dasselbe System, nur in Walkthroughs ist ein bisschen anders, da hat er halt dann so eine Haube oder Kappe auf, wo sie halt so Lautsprecher drauf montiert haben. Aber ja, die sind quasi immer miteinander verbunden. Man sieht auch, wenn manchmal die Offense gerade kurz vorm Rausgehen ist oder was und der den Helm eben schon oben hat, dass sie schon mit ihm reden oder in TV-Timeouts, wo sie dann eben durch die Calls durchgehen und sagen, das und das haben wir bis jetzt gesehen und das können wir erwarten. Das Einzige, wo es Restrictions gibt, ist eben, ich glaube, es sind 12 Sekunden oder so vorm Snap oder 14 Sekunden vorm Snap, irgend sowas, wird das dann quasi abgedreht, also der Quarterback hört den Coach dann nicht mehr. Und da habe ich ein recht lustiges Video gesehen, wo man gehört hat, wie sich das anhört im Ohr vom Playcaller. Und zwar, wenn der dann bei diesem Limit ist, da piepst es dann einfach nur richtig laut. Das stelle ich mir irgendwie unangenehm vor. Aber ja, die sind quasi die ganze Zeit miteinander verbunden.
Klassischer Fall von, du möchtest irgendwie noch hören, was da kommt, auf einmal piepst und du musst dann wahrscheinlich den Rest irgendwie adlibben und interpretieren, was da gemeint gewesen sein könnte. Da passt eigentlich eine User-Frage perfekt dazu, nämlich eine von Simon, die mich via Instagram erreicht hat, der wollte von dir wissen, ob du, wenn du an der Sideline stehst und das Privileg hast du dieses Jahr ja auch unter Jonathan Gannon, hast du dann ein Horcherl, hat er geschrieben auf gut Österreichisch, also ein Earpiece im Ohr, wo du mithören kannst?
Nein, habe ich jetzt nicht. Das haben eigentlich bei uns nur die Quarterbacks und also Leute, die eigentlich im Active Roster sind, aber nicht gedressed sind, wenn sie es wollen. Es gibt auch viele, die das nicht wollen, aber das sind so die einzigen, bei denen mir das aufgefallen ist, die das haben. Aber ich stehe dann meistens entweder neben meinem Coach, der uns das dann sagt, das Play, oder eben neben meinem Backup-Quarterback und der sagt uns das Play dann einfach, dass wir halt eben auch eine Idee haben, was jetzt kommt.
Wenn du das aber nicht bekommst, erkennst du anhand von Personal und den Routen, die gelaufen werden, und auch der Art und Weise, wie geblockt wird, welcher Playcall angedacht war?
Also wenn das Play schon losgegangen ist, dann zu 100%. Aber auch sehr oft haben wir sehr spezielle Motions oder Formations, eben so Gameplan-Sachen, die wir die ganze Woche schon geübt haben. Und da weiß man dann oft schon, wenn sie aus dem Huddle rausgehen und dann diese eine Motion kommt, was denn jetzt das Play sein wird. Also sehr oft weiß man es schon vorm Snap, aber sobald der Ball dann gesnappt wurde, weiß man es dann auf jeden Fall.
Was spannend ist an Playcalls, in der Theorie erhofft man sich natürlich, den richtigen gewählt zu haben, auch das richtige Konzept, um gegen eine bestimmte Art der Defensive zu bestehen. Was man dann aber trotzdem immer wieder sieht, ist, dass dann irgendwann auch auf eine Handzeichenkommunikation umgestellt wird. Und da gibt's wunderbare und sehr kluge Frage von Fabienne, die mich via Direct Message erreicht hat, die schreibt: Gibt es einen Zeitpunkt, wo auf Handzeichenkommunikation umgestellt wird? Oder vielleicht eine Mischung aus beidem, eben Handzeichen und Playcall. Wie läuft das ab, möchte sie wissen?
Ja, gute Frage. Also letztes Jahr nein, weil letztes Jahr war alles Handzeichen. Dieses Jahr ja. Also bei uns zum Beispiel die Two-Minute-Drills, außer die Uhr steht, ist alles halb Handzeichen. Weil wir dann so One-Worder quasi vorbereitet haben für bestimmte Situationen, und in unserem Two-Minute-Drill, da ist eigentlich alles sehr simpel. Da stellst du dich eben entweder in 3x1 oder 2x2 hin, und dann kommt der Play-Call zwar schon noch ins Ohr vom Kyler, aber es gibt kein Huddle. Also er zeigt uns dann einfach, was er haben will mit Handzeichen. Also es geht einfach viel schneller. Also runtergebrochen, immer wenn es schnell gehen soll, dann kommt ein Handzeichen. Zum Beispiel auch in Situationen, hätten wir verwenden sollen eigentlich letztes Spiel, aber haben wir nicht. Aber zum Beispiel, wenn ein Catch ist, wo man sich jetzt unsicher ist, ob das wirklich ein Catch war, aber die Refs haben gesagt, es war ein Catch, dass man sagt, okay, wir spielen jetzt ganz schnell dieses Play, um den Gegnern nicht die Chance zu geben, das nochmal auf der Video-Wall anzuschauen und zu sagen, na, ich will das, glaube ich, doch reviewen. Dass man einfach sagt, okay, wir spielen jetzt ganz schnell dieses Play, einfach um das nächste Play begonnen zu haben, weil dann können sie es nicht mehr reviewen. Also in der Situation und bei uns eben Two-Minute-Drills, da ist eigentlich fast alles Handzeichen. Aber ja, sonst sehr wenig Handzeichen, außer es gibt irgendwelche Kommunikationsschwierigkeiten. Da könnte dann Quarterback und Receiver auf Handzeichen zurückfallen. Aber im Grunde eigentlich nicht.
Werden diese Handzeichen geändert, gerade im Wissen, dass die NFL nicht nur eine Copycat-Liga ist, sondern dass halt sich auch viele Personen damit beschäftigen, wie man sich einen Vorteil verschaffen könnte, die sicherlich auch Handzeichen studieren und korrespondierende Playcalls. Dadurch wird das geändert, bleibt das immer gleich? Wie verhält sich das?
Also normalerweise so, sobald man, also nach dem Spiel schauen die sich natürlich alle die Fernsehausgabe von dem Spiel an, und sobald auf diesem Fernseh Skit quasi eins von diesen Handzeichen oben zu sehen ist, also zum Beispiel wenn in Nahaufnahme der Kyler ein Handzeichen gibt, dann wird das normalerweise immer geändert, weil einfach davon auszugehen ist, dass das andere Team das auch gesehen hat und sich darauf quasi vorbereitet. Aber ansonsten bleiben die eigentlich gleich. Also man tut nicht einfach nur ein Handzeichen ändern, um es geändert zu haben oder um auf Extranummer sicher zu gehen, sondern normalerweise erst, wenn man die Vermutung hat, dass die Gegner das jetzt wahrscheinlich kennen, das Handzeichen.
Das heißt aber, es gibt in der Woche nicht nur den Gameplan-Install, sondern auch den Handzeichen-Install?
Ja, voll. Das ist normalerweise immer am Samstag, wo wir dann eben über die Handzeichen drüber gehen. Aber dieses Jahr ist nicht so wild, weil wir eben nicht so viele von diesen One-Worders oder schnellen Plays haben. Letztes Jahr, da hatten wir wirklich immer so ein 20-Minuten-Meeting am Samstag, wo der Kyler sich dann auch vorne hinstellen hat müssen und quasi alle Handzeichen durchgehen hat müssen. Und weil halt einfach alles mit Handzeichen war. Und das war die letzten Jahre auch viel komplizierter, eigentlich immer so von Woche zu Woche zu gehen. Obwohl das System selber viel einfacher war, als was wir jetzt haben. Einfach weil wir so viele One-Worder jede Woche neu reinbekommen haben, gab es halt auch neue Handzeichen. Und es war einfach viel, viel mehr auswendig lernen. Und dieses Jahr ist es viel, viel mehr verstehen. Und sobald man es mal verstanden hat, kann man eigentlich jede Woche ohne Lernen ins Spiel reingehen. Rein theoretisch macht natürlich keiner, aber
glaube, wir dürfen mit Fug und Recht behaupten, dass wir einen deepen Deep Dive hingelegt haben. Und wahrscheinlich wird es nicht das letzte Mal geblieben sein, dass wir über Playcalls und auch Konzepte sprechen. Kleiner Spoiler Alert, in den nächsten Wochen wird's hier bei Winter Day Football O'Clock erneut in diese Richtung gehen, so viel mal vorweggenommen, würde aber entsprechend weitermachen hier mit dem Programm, den Deep Dive ruhen lassen und noch ein klein wenig über all das sprechen, was sich sonst so in der NFL ereignet hat.
Rund um die NFL.
Rund um die NFL, unser beliebter Blick in die große, weite NFL-Welt. Und das letzte Mal, als wir miteinander zu tun haben durften, das war am Vorabend des zweiten Frankfurt-Spiels, das die Indianapolis Colts dann für sich entscheiden konnten gegen die New England Patriots. Zu Bernhard Reimann und seinem Auftritt dort und seiner Performance, dort kommen wir dann auch noch zu sprechen, aber nachdem jetzt die International Series mit 3 London-Spielen und 2 Deutschland-Spielen für dieses Jahr beendet ist, wie hast du die International Series miterlebt und wahrgenommen?
Ja, ich fand das cool. Ich finde es immer noch sehr, sehr wichtig, dass die NFL das macht und immer noch vorantreibt, auch wenn es schwer oder aufwendig für die Spieler und die Organisatoren ist. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass die NFL dann noch sehr viel Arbeit leisten muss, dass der Sport einfach ein internationaler Sport ist, ein Sport, den jeder kennt, dem jeder ein Begriff ist und in dem es auch nicht unmöglich ist oder nicht sehr, sehr schwer ist, von außerhalb von der USA in die höchste Liga zu kommen. Deshalb finde ich das auf jeden Fall schön. Immer wenn so Deutschlandspiele sind oder generell internationale Spiele, kommen die Reporter, die halt bei uns im Lockerroom nach dem Training immer sind und oh ja, urcool, es war urviel los, die Stimmung war so geil und da denke ich mir mal, ja, eh klar, es gibt ja da drüben nie Spiele, es ist voll quasi eine Rarität, ein NFL-Spiel live zu sehen, wenn man aus Europa kommt. Und ja, es ist einfach cool zu sehen, dass die Amerikaner das auch irgendwie mitbekommen und sagen, boah, voll cool, ich würde urgern mal drüben spielen. Das sagen auch voll viele Spieler bei uns, weil sie einfach mitbekommen, was für eine Atmosphäre das ist. Und natürlich ist es in einem anderen Land und irgendwie eine neue Erfahrung und so. Aber ja, für den Bernhard hat mich das ultra gefreut, dass er vor allem auch so ein gutes Spiel gehabt hat und ja, richtig schöner Moment, dass eben seine Familie da war, die Oma zuschauen können und all diese Sachen und ja, sau cool einfach.
Und das war bei ihm ja so dieser Full-Circle-Moment, weil er eben bei einem Spiel der International Series war, 10 Jahre später, dann selber in so einem Spiel steht. Hattest du das auch? Hast du dir auch mal privat als noch nicht NFLer ein Spiel der International Series angesehen?
Nein, leider nicht. Ich war nie in London. Ja, hat irgendwie entweder nie gepasst oder ich war zu jung und meine Mama war zwar immer voll hinter mir in dem Sport und so, aber so ein Trip nach London ist dann natürlich nicht für jeden machbar und ja, war irgendwie nie drin, aber ja.
Hat das dann ein paar Jahre später erste Reihe fußfrei in Mexiko. Auch nicht ganz verkehrt. Aber Bernhard Reimann, der ja vielleicht nicht ganz so aktiv ist wie so manche andere NFLer auf Social Media oder ganz so so freigebig, hat dann aber trotzdem ein paar Mal gefühlt, dass das deutschsprachige Internet oder zumindest die Football-Bubble explodieren lassen mit der Familie, mit dem Bearhug, mit Björn Werner, mit dem Postgame-Interview, das er NFL Network gegeben hat. Da waren extrem viele coole Momente mit dabei und noch dazu hat es auch spielerisch sehr gut hingehaut, weil bei Pro Football Focus er den höchsten Run-Block-Grade der gesamten Saison in diesem Spiel bekommen hat, den höchsten Pass-Block-Grade der gesamten Saison, den höchsten Overall-Grade und dann klappt es am Ende auch noch mit dem Sieg. Als du diese Zahlen, diese Werte, diese Leistung dann auch gesehen hast, wie ging's dir damit?
Ja, wie gesagt, habe ich mich super gefreut für ihn, weil es natürlich ein wichtiger Moment für ihn auch. Ich meine, viel Druck auf ihn, auf einmal sind die Medien viel mehr auf einem drauf, was zwar verständlich ist, aber es ist nicht mehr ein normales Spiel, was er bis jetzt gewöhnt war in der NFL, und es ist einfach die ganze Aufmerksamkeit auf ihn. Oder so hat sich's, denke ich mir mal, sicher angefühlt für ihn. Deshalb auf jeden Fall Hut ab, dass er dann trotzdem sein bestes Spiel abrufen kann und ja, quasi den Moment perfekt für sich selber zu machen.
Seither ist in der NFL natürlich wieder gespielt worden. Woche 11 fast vollständig in der Box. Wir zeichnen das wie immer vor Monday Night Football auf. Wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen Ausnahmen geben, wo wir auch mal nach Monday Night Football an einem Dienstag aufzeichnen. Und die Woche ist leider mit negativen Schlagzeilen losgegangen, nämlich war relativ rasch nach Thursday Night Football klar, dass die Saison von Joe Burrow beendet ist. Der hat sich eine Handgelenksverletzung zugezogen im Spiel gegen die Baltimore Ravens. Out for season, einer von vielen Profis, den wir in dieser Saison nicht mehr sehen werden. Extrem bitter, auch so einen Difference Maker nicht mehr sehen zu dürfen. Wie ging es dir damit, dass du die News quasi wahrgenommen hast, dass Burrow out for season ist?
Ja, immer schwer sowas. Natürlich fühlt man da immer ein bisschen mit. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass ich eben dieses Video gesehen habe, wo er da auf der Sideline wieder probiert hat zu werfen. Und er selber realisiert in dem Moment halt einfach, dass das nicht nur eine leichte Verletzung ist, sondern dass die Saison halt vorbei sein könnte. Aber im Endeffekt ist das jedem bewusst und jeder weiß, dass der Snap der letzte sein könnte. Und ich glaube, genau das macht Football irgendwie so cool. Und genau deshalb steckt jeder irgendwie alles, was er hat, in diesen einen Snap rein. Und ja, natürlich schade für ihn jetzt und die ganze Bengals-Mannschaft, aber Verletzungen passieren und was es auf jeden Fall bedeutet, ist, dass irgendjemand anderer die Chance bekommen wird, zu zeigen, dass er gut spielen kann und
Klassisch Next Man Up, und Jake Browning darf sich jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich auch beweisen. Wollen wir darüber reden, ob die Lions legit sind, oder haben wir das die letzten Wochen und Monate schon oft genug getan?
Können wir gerne. Also ich glaube, ich bleibe immer noch bei meiner Meinung. Ich glaube, die sind legit. Obwohl sie jetzt ein bisschen zu knapp gespielt haben, wie viele meinen, gegen die Bears. Es war das erste Spiel seit sehr, sehr langem, wo der Goff wirklich wieder eine von seinen goffischen
Spielen hatte. Wie der alte Goff ausgesehen hat, ja.
Ja, voll. Also ich glaube, ich habe irgendwie eine Statistik oder irgendein Statement gesehen, wo irgendwie drin gestanden ist, dass er so ein schlechtes Spiel seit 2021 oder so nicht mehr hatte. Aber im Endeffekt das Team, und ich denke, das kann man daraus nehmen, dass das Team selber ein sehr, sehr gutes Team ist, weil sie irgendwie im Spiel drinnen geblieben sind, und im Endeffekt hat die Defense dann das Spiel quasi gesealed mit diesem Strip Sack, Safety von Hutchinson. Also ich glaube, die haben auf jeden Fall ein sehr gutes Team da, und das hat Jared Goff auch selber gesagt, dass natürlich dass das auf seiner Kappe ist, dass es überhaupt so knapp war, aber dass das Team auf jeden Fall seinen Rücken hatte, und also er hat das jetzt nicht irgendwie sehr negativ gesagt, sondern eher mehr wir sind wirklich gut, und selbst wenn ich nicht mein bestes Spiel habe, sind wir trotzdem noch gut.
Eine Sache, über die wir tatsächlich sprechen müssen, ist das, was sich die letzten Wochen bei den New York Jets ereignet hat. Da hat uns die Nachrichtenlage heute schon ein klein wenig überholt, weil Zach Wilson jetzt tatsächlich gebencht worden ist. Boyle wird am Black Friday tatsächlich beim erstmals durchgeführten Freitagsspiel diesen Freitag der Starter auf der Quarterback-Position bei den Jets sein. Und die letzten Wochen hat Robert Saleh aber immer wieder an Zach Wilson festgehalten, obwohl für alle klar war, oder für 99% der Beobachterinnen und Beobachter klar war, das wird so nicht hinhauen. Das kann so nicht funktionieren. Und trotzdem ist immer wieder vom Head Coach gekommen, na, wir glauben an Zach Wilson. Und klar, was soll er auch anders sagen? Wo jeder sich erwartet hätte, jetzt kommt doch dann irgendwann mal das Benchen. Und es ist nie passiert. Wie bis jetzt, logischerweise. Wie nimmst du oder wie nimmt vielleicht auch eine Mannschaft wie die Cardinals sowas wahr? Wird da auch darüber geredet, dass es ein völliger Wahnsinn ist oder Schwachsinn ist, was die Jets machen? Oder ist man da eh zu sehr im eigenen Leistungstunnel drinnen?
Ja, so ein bisschen schon. Ich meine, natürlich redet man über Sachen, die passieren in der NFL, aber es ist jetzt nicht so, dass einen das jetzt so extrem beschäftigt. Aber ja, auf der einen Seite finde ich es zwar gut, dass Salah da so hinter seinen Spielern steht, aber dann auf der anderen Seite, ich bilde mir ein, gehört zu haben, dass er irgendwann mal gemeint hat, I plead the Fifth oder so irgendwie, also das fünfte Amendment, was quasi besagt, ich will mich nicht dazu äußern und ich habe das Recht dazu, mich nicht zu äußern. Deshalb, vielleicht war es auch irgendwie gar nicht so seine Entscheidung und jetzt hat irgendwer andere gesagt, okay, ihr habt's recht, jetzt reicht's. Deshalb ja, schwer immer, vor allem für dieses Team, weil bei irgendeinem Zeitpunkt ist dann natürlich, wo das ganze Team dann sagt, erst, was machen wir eigentlich? Wir schmeißen da die ganze Saison weg, nur weil wir den unbedingt spielen lassen wollen. Deshalb, da muss man dann halt auch immer aufpassen, vor allem als Head Coach, dass quasi das ganze Team nicht zusammenbricht und nicht eben anfängt, oh, und das und das und ich spiele eigentlich eh gut, aber der verkackt uns alles und so weiter. Deshalb, ja, muss man wahrscheinlich dann auch irgendwann eine Änderung treffen, sonst spaltet sich auch das Team irgendwann und dann ist sowieso jede Hoffnung verloren.
Bin gespannt, wie sich das für die Jets entwickeln wird. Die sind grundsätzlich noch durchaus drinnen im Playoff-Rennen. Sie mit ihrer Bilanz von aktuell 4-6, aber nicht in das Quartett reingenommener Mannschaften, das ich dir geschickt habe, wo ich gerne Prognose von dir hätte. Es sind die 5-5. Denver Broncos, es sind die 6-4 Pittsburgh Steelers, es sind die 5-5 New Orleans Saints und es sind die 4-6 Atlanta Falcons. Wie viele dieser Mannschaften werden wir tatsächlich in der Postseason sehen?
Ja, das ist schwer. Ich tendiere zu sagen 3, was inkluden würde Denver, Steelers und dann entweder New Orleans oder Atlanta. Mit der Begründung, dass Denver gerade eigentlich guten Football spielt, jetzt ein paar knappe Wins geholt hat, sprich, die fühlen sich wahrscheinlich gerade ein bisschen gut und denken, ah ja, komm, lass jetzt was starten. Aber wie wir alle wissen, ist, dass das recht schnell wieder vorbei sein kann, auch in der NFL. Aber ja, also ich glaube, die würde ich reinnehmen, würde ich sagen, die schaffen das. Die sind gerade Zweite in der Division. Die schaffen das. Steelers, die sind zwar Dritter, aber die würde ich, glaube ich, reinnehmen, einfach weil es die Steelers sind und ich glaube, ich kann mich an kaum ein Jahr erinnern, wo sie es nicht in die Playoffs geschafft haben. Deshalb kann ich einfach wegen, irgendwie schaffen sie es dann doch immer und sind doch sehr dominant, auch obwohl sie halt in einer sehr schweren Division sind. Und dann New Orleans oder Atlanta, weiß ich nicht, wer es da reinmacht. Aber ich glaube, ich würde jetzt mal mit Atlanta gehen. Ich fühle New Orleans irgendwie nicht so die letzten Wochen, deshalb, aber ist ein random Guess. Du hast mir gesagt, die spielen jetzt in den kommenden Wochen mal gegeneinander.
Diesen Sonntag.
Okay, diesen Sonntag. Das heißt, wahrscheinlich kann man einen besseren Bet geben nach diesem Sonntag, weil der Gewinner von dem Duell, der wird wahrscheinlich sehr gute Chancen haben, ins Playoff zu kommen. Aber ja, schwer. Ich sage jetzt einfach mal Atlanta.
Die Spreu wird sich diesen Sonntag dann wahrscheinlich schon vom Weizen trennen, wenn man so will. Und die Denver Broncos, so ganz nebenbei. Longest winning streak in die NFL. 4 Siege in Serie. Niemand anderer hat mehr als 3 aktuell. Schauen wir mal, ob sie das auch kommende Woche tatsächlich auf 5 erweitern können. Kommende Woche, gutes Stichwort, weil 3 Spiele bereits am Donnerstag anstehen. Traditionell an Thanksgiving ein Brauchtum, das in Europa nicht ganz so stark verbreitet ist, das aber wegen Football auch immer wieder den Weg dann auch hierher findet. In den USA wahrscheinlich der wichtigste Feiertag des Jahres mit Familienfesten, eben auch mit Football. Wie wird Thanksgiving in der Cardinals-Organisation begangen, gefeiert?
Thanksgiving, also wir, also so als Organisation jetzt mal nichts. Wir haben zwar, was wir die letzten 2 Jahre nicht hatten, aber wir kriegen die Meetings frei quasi. Also wir haben Training ganz normal am Donnerstag, und dann haben wir aber die Meetings frei und können quasi die Zeit mit unseren Familien verbringen. Und ich weiß nicht, ob noch andere Position Groups das auch machen, aber wir Titans haben uns überlegt, dass es irgendwie ganz cool wäre, wenn wir gemeinsam essen und einfach ein bisschen Zeit verbringen. Und ja, ich bringe Schnitzel mit, der Sekert holt das Dessert. Ich bin gespannt. Es gibt ja einen Koch, den ich kenne, der ursprünglich aus Österreich kommt, aber schon sehr lange hier lebt. Und den habe ich jetzt mal angehaut, wo ich das beste Schnitzelfleisch kriege. Hoffentlich wird das was.
Dir ist klar, dass du nächste Woche über die Tight-End-Party mit Schnitzel berichten wirst müssen.
Ja, ich werde Feedback von den Spielern einholen, wie gut mein Schnitzel war.
Lasst es euch in jedem Fall schmecken. Happy Thanksgiving in diesem Sinne. Wir dürfen uns heute in einer Woche an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock wieder hören. Wie immer, extrem schön, mit dir über Football zu plaudern. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche.
Vielen Dank dir. Ich freue mich auch schon.
Football.